Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Thema Steuerliquiditätsfalle Nebengewerbe. Und da auch erstmal willkommen an dich, Johannes. Nebengewerbe, ich erinnere mich gut, ich habe, was war das, im Jahr 2021 genau angefangen mit einem Nebengewerbe neben meinem Hauptjob. Und ich wusste ja auch nicht, wie mein Projekt startet, die wichtigste Stunde. Deswegen habe ich das erstmal auf einen Gewerbe quasi umgesetzt, erinnere ich mich noch gut. Und dann ging das direkt in den ersten Monaten durch die Decke, sodass ich dann irgendwie 3-4 Monate später gesagt habe, okay, ich gründe jetzt eine GmbH dafür und source das sozusagen aus, das Thema. Und ich weiß aber auch noch, die Steuererklärung für 2021 steht bei mir noch an. Da wird noch einiges an Gewinn zu versteuern sein, worauf ich auch gar nicht so viel Lust habe. Weil das Geld ist natürlich jetzt nicht wirklich weggelegt. Und wahrscheinlich geht es dir darum in diesem Podcast, ich weiß es nicht, aber freue mich darüber, heute mal mit dir zu sprechen.
Ja, hallo, lieber Maurice, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Und ja, ich muss immer schmunzeln, wenn du die Begrüßung machst. Und ich denke dann immer, wenn du sagst, dein Geld ist schon wieder weg, dann hat es halt jemand anderer, in deinem Fall dann Alibaba, ne? Oder die Alibaba-Aktien in deinem Depot, ja, um es genauer zu formulieren.
Die sind ja bekanntlich auch nicht mehr wert.
Ja, aber das ist wirklich so mein Anker im Gehirn, wenn du sagst, dein Geld ist nicht mehr da, oder? Dann denke ich immer automatisch an Alibaba. Aber ja, also könnte ja schlimmere Verbindungen mit deinem Geld herstellen als Alibaba. Ja. Aber das nur
auch
am
Rande. Aber auch bessere.
ja, gut, dann denkst du halt eher an Amazon oder an Alphabet, ne? Ich glaube, da sieht es dann auch etwas besser aus. aber das nur am Rande zum Schmunzeln. Warum wir heute dieses Thema oder warum ich heute dieses Thema gewählt habe, weil natürlich auch die sozialen Medien, ob das jetzt Insta, TikTok, YouTube ist, jeder sehr schnell plötzlich, ich sage jetzt mal plötzlich, Geld verdienen kann. Und da denkt man oft im ersten Moment gar nicht an ein Nebengewerbe. Allein über Empfehlungen kann ich ja heute schon Geld verdienen. Über diese Links, die ich dann zur Verfügung stelle, ne? Wenn du einen relativ erfolgreichen Account bei Insta hast, dann klickt der ein oder andere ja da drauf, kauft dann etwas und du bekommst eine Provision. Und schwuppdiwupps, hast du schon Geld auf deinem Konto. Ne? Also das geht manchmal viel schneller als alles andere. Und deswegen ist der erste Schritt natürlich, wenn ich sowas tue, dass ich überhaupt das Gewerbe anmelde. Ja, weil früher oder später kommt hier das Finanzamt. Und gerade wenn du halt was über Insta machst, auch sehr oft über eBay, also wenn du regelmäßig mit Gewinnabsicht bei eBay Dinge verkaufst, dann ist das kein Hobby mehr, sondern das geht dann darüber hinaus und du hast dieses Geld natürlich gegenüber dem Finanzamt zu erklären, die Einnahmen oder den Gewinn, den du dann daraus machst. Deswegen als ersten Schritt in diesen Fällen zwingend ein Gewerbe bei der Stadt oder halt der Gemeinde anzumelden. Und da kommt dann auch dieses Ungetüm steuerlicher Erfassungsbogen. Ich glaube, der hat so 7-8 Seiten. Ich weiß jetzt gar nicht auswendig. Und im Vergleich zur Gewerbeanmeldung, die ist wirklich einfach. Ich glaube, das ist eine Seite, maximal zwei. Und da brauchst du auch gar nicht viele Angaben. Ist der steuerliche Erfassungsbogen im Vergleich dazu wirklich ein Buch mit 7 Siegeln?
Mhm. Ich kenne das, ich habe das mal so mitbekommen. Ich selbst kenne mich ja nun ein bisschen aus mit den ganzen steuerlichen Jargon und Anmeldungen und so weiter. Und ich habe mal einen jungen Menschen so an die Seite genommen, so als quasi als Mentor. Und der hat sich auch, hat auch ein Gewerbe, wollte er starten. Und dann hat er das Gewerbe auch angemeldet. Und dann kam dieser steuerliche Erfassungsbogen. Und das hat ihn so unter Stress gesetzt, dieser Bogen, ja, weil er sozusagen mit jedem zweiten Punkt gefühlt nichts anfangen konnte. Und ja, ist ja so ein bisschen so ähnlich oft wie bei der Steuererklärung, wenn du da diese ganzen Felder hast und jedes zweite Wort verstehst gefühlt nicht, aber du musst ja auch gar nicht alles immer ausfüllen, sondern nur das, was auf dich dann häufig zutrifft. So ist ja die Logik dieser Formulare häufig. Und da habe ich das mal gespürt, was das für einen Stress bei einem Menschen auslösen kann. Allein dieser steuerliche Erfassungsbogen, ja, hat dann fast dafür gesorgt, dass er sein gesamtes Gewerbe wieder schließen wollte, ja. Also so krass, ja. Jetzt heißt ja das Thema heute Liquiditätsfalle, Steuer- beziehungsweise Liquiditätsfalle auf das Nebengewerbe bezogen. Warum hast du den Titel gewählt? Der ist mir noch nicht ganz klar.
Ja, gerade auch kurz noch zu dem, was du gerade gesagt hast, wollte ich noch ergänzen, ne? Also dieser Stress, den so ein steuerlicher Erfassungsbogen dann verursachen kann, ich glaube, ganz oft ist das auch mit dem Thema Einkommensteuer, dass die Einkommensteuer bei vielen diesen Stress verursacht und deswegen es viele auch tatsächlich nicht tun. Ja, weil da ist es ja ähnlich, vor lauter Angaben, die du da machen musst, ja, kriegt man hier Pickel im Gesicht, ja, und der Stress nimmt überhand. Und das kann ich voll nachvollziehen, gerade bei diesem steuerlichen Erfassungsbogen. Und da muss man ja auch sagen, da, also das funktioniert in Deutschland, wenn du ein Gewerbe anmeldest, dass dann diese Maschinerie ins Laufen kommt und du wirklich irgendwann ein paar Wochen später vom Finanzamt diesen per Post zugeschickt bekommst, ne? Also auch hier die digitale Lösung lässt da sich ja, lässt noch auf sich warten. Das ist wirklich noch in der Post und allein das verursacht ja schon Stress. Also nur so viel dazu. Da ist es halt wichtig, sich nicht stressen zu lassen. Aber wie gesagt, ich kann das echt nachvollziehen und vor allem, wenn man diese Post dann auspackt und den Erfassungsbogen durchliest, dann weiß man wieder, okay, wir sind in Deutschland. Und fast alles, was mit Steuern zu tun hat, klingt erstmal total kompliziert. So, aber warum Liquidität, oder Steuerfalle? Weil in diesem Erfassungsbogen mit die entscheidende Größe, ne, alles andere lassen wir jetzt mal weg, das wäre eine eigene Folge, gibst du auch an, wie viel Gewinn erwartest du jetzt in diesem Nebengewerbe? Und da gibst du nicht nur den Gewinn von diesem Jahr an. Also wenn du jetzt dieses Jahr beginnst, jetzt haben wir schon August, du beginnst jetzt im August, dann gibst du praktisch den Gewinn hochgerechnet für dieses restliche Jahr an. Genauso für das nächste kommende komplette Jahr. Und hier steckt wirklich der Teufel im Detail, weil sehr viele geben hier am Anfang einfach mal eine Null an. Das kann ja auch sein, ja, weil du startest mit deinem Nebengewerbe, du machst vielleicht noch nicht viele Umsätze, also es kommen noch gar nicht viele Einnahmen rein und du hast natürlich auch Ausgaben, egal jetzt in welcher Form und für was, sodass vielleicht du gar keine Gewinne erzielst. Dann ist die Null hier richtig. Nur sehr viele tragen halt am Anfang einfach die Null mal ein, und es entwickelt sich dann anders. Und da ist die Gefahr. Ja, also du kannst die Null eintragen, sollte es sich aber anders entwickeln, dann solltest du dir überlegen, ob du das im Nachhinein änderst. Aber das tut keiner. Also so gut wie keiner. Ja, und das ist die große Gefahr, die da entsteht. Weil wenn du eine Null eingibst und du bist im Nebengewerbe tätig, dann ändert sich steuerlich für dich erstmal gar nichts. Du zahlst ja nach wie vor deine Lohnsteuer, die dir direkt an deinem Gehalt abgezogen wird. Und deswegen gerät es halt oft in Vergessenheit, dass da ja noch irgendwas kommen könnte, wenn das Jahr vorbei ist.
Okay, und ich überlege gerade, wie das bei mir so war, vom Gefühl, ja. Ich hab dann tatsächlich auch was auf ein anderes Konto gelegt, sozusagen als Steuerrückstellung, aber wie du wirklich richtig erkannt hast, ich habe davon Aktien gekauft.
Genau. Und schwuppdiwupp war das Geld weg.
Ja, so war es dann genau. Ja, das Krasse ist ja, naja, dass dieses Geld ja noch im Nebengewerbe ist ja dann auch ein Einzelunternehmer quasi und das wird ja dann zum selben Steuersatz versteuert, eben wie auch mein Angestelltengehalt im Grunde. Und das waren dann eben 42%, ne? Das heißt, mich erwarten da, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber wahrscheinlich in etwa so auch 40.000 bis 50.000 Euro. Nochmal 42% Steuern.
Ja, und das ist oftmals der Irrglauben. Es gibt ja auch immer so, in Anführungszeichen, so steuerliche Glaubenssätze. Ja, wenn ich ja 10.000 Gewinn habe, da passiert ja nichts. Da muss ich noch keine Steuern drauf bezahlen. Und gerade im Nebengewerbe spielt das überhaupt keine Rolle, weil du hast ja schon Einkünfte aus deiner Angestelltentätigkeit. Und die können ja, so wie in deinem Fall, auch eine erhebliche Höhe haben. Also egal, wenn du halt schon 100.000 Euro brutto im Jahr verdienst als Angestellter, dann bist du im Spitzensteuersatz, wenn du jetzt nicht verheiratet bist. Und das heißt, dass jeder Euro, der da noch dazukommt, das kommt einfach obendrauf. Wenn du einen Gewinn machst halt von 10.000 Euro, dann kommen diese 10.000 obendrauf und die unterliegen dann natürlich komplett deinem Spitzensteuersatz. Ja, das heißt, diese 10.000 sind in keinster Weise irgendwie steuerfrei, sondern die sind mit 42% zu versteuern. Dazu kommt ja noch der Solidaritätszuschlag in aller Regel, plus, wenn ich in der Kirche bin, noch die Kirchensteuer. Ja, also da hast du dann auf einen Schlag eine riesige Steuernachzahlung.
Und genau, und du meinst sozusagen, und deswegen auch der Hintergrund der Folge ist, dass eben der größte Denkfehler daran ist, dass die Menschen sozusagen das immer separat bewerten, aber in dem Steuergesetz quasi wird einfach Folgendes getan: Es werden alle Einkünfte dann zusammengeschmissen und auf Basis dessen wird dann das zu versteuernde Einkommen ermittelt.
Vereinfacht, ja. Du weißt jetzt, dass nicht alle Einkünfte zusammengeschmissen werden, aber natürlich die Einkünfte aus deinem Gewerbebetrieb als Einzelunternehmer werden natürlich voll in den Topf auch mit deinen Einkünften aus deiner Angestellten-Tätigkeit geschmissen. Nur mit dem Nachteil. Und hier sind wir wieder beim steuerlichen Erfassungsbogen. Du hast ja damals 0 Euro Gewinn angegeben, die sind noch nicht versteuert. Hättest du damals gesagt, oh, ich mache 10.000 Euro Gewinn und jetzt kommen diese 10.000 Euro, dann hätte das Finanzamt diese Angabe von 10.000 Euro Gewinn, Steuervorauszahlung bei dir verlangt. Als Beispiel 4.200 Euro wäre da Steuer rausgekommen, dann wäre das Finanzamt vielleicht vierteljährlich hingegangen, hätte gesagt, okay, lieber Maurice, jetzt musst du vierteljährlich 1.000 Euro Steuern vorausbezahlen. Und damit hättest du 10.000 Euro Gewinn aus deinem Nebengewerbe abgedeckt. Jetzt gibst du deine Steuererklärung ab, dann passiert praktisch gar nichts, weil du eben diese 10.000 Euro Gewinn ja schon im Finanzamt mitgeteilt hast und du darauf vorausbezahlt hast. Ja, dann wäre dieses Jahr, also 2022, erledigt. Aber viele, und es ist tatsächlich so, haben das nicht. Manchmal wegen Unwissenheit. Und manchmal einfach, weil sie sagen, ah, bevor ich dem Finanzamt Geld schenke, ne, vorab oder zu viel bezahle, gebe ich vorsichtshalber hier mal die Null ein. Und das kann man wirklich tun, wie schon gesagt. Nur entscheidend ist dann, dass du es weißt, wenn du halt nicht auf 0 Euro Gewinn hinausläufst, sondern eben auf 10.000 oder noch mehr, dass du es im Hinterkopf hast und am besten, so wie du gesagt hast, eine Steuerrücklage. Ja, und die Steuerrücklage sind eben dann keine Aktien, weil wenn du das Geld morgen brauchst, ne, das wissen wir beide, ist ja immer die Gefahr, bei Aktien plötzlich dann halt auch Buchverluste zu realisieren, weil das Finanzamt das Geld ja heute will und nicht wartet, bis du deine Aktien mit Gewinn verkaufen kannst.
Aber grundsätzlich, genau, also grundsätzlich wäre es ja schon die wirtschaftlich cleverste Lösung, im Grunde keine Vorauszahlung zu machen, sondern stattdessen das Geld noch für sich arbeiten zu lassen, ja. Also wenn man jetzt überlegt, Wir reden jetzt um 2021 das Jahr. Jetzt hätte ich da schon diese ganzen Vorauszahlungen gemacht. Sagen wir mal, ich müsste 20.000 Euro noch zahlen. Hätte jetzt da schon 20.000 Euro übers Jahr verteilt, wahrscheinlich vierteljährlich, also jeden Monat, jedes Quartal 5.000 bezahlt. Und Alternative B ist jetzt folgende: Die Steuererklärung, da gab es ja jetzt auch einen Aufschub. Das heißt, die muss ich ja nicht mal dieses Jahr machen, wenn ich in steuerlicher Betreuung bin, glaube ich, hast du mir gesagt. Sondern die reicht dann auch im nächsten Jahr noch. Das heißt, jetzt kann er die ganze Zeit, können jetzt diese 20.000 Euro für mich arbeiten. Dass ich vielleicht in die falschen Aktien das Geld stecke, ist ja nochmal ein anderes Thema, ja. Aber sozusagen rein wirtschaftlich rational wäre das die bessere Lösung. Aber jetzt gibt es ja immer noch eine andere Warte, nämlich auch die menschliche Seite. Und ich habe das auch in der GmbH gemerkt, gerade weil ich ja jetzt die letzten, ja gut, 10, 11 Jahre als Angestellter unterwegs war und im Grunde da auch immer diese, ja, immer diesen Prozess gelernt habe, ne? Dass das Geld, was auf meinem Konto ist, ist im Grunde versteuertes Geld, ne? Und auf einmal ist das eben anders. Und ich habe jetzt auch sozusagen freiwillig beim Finanzamt mich gemeldet und gesagt, ich möchte jetzt meine Vorauszahlung anpassen. Ist ja in der GmbH, glaube ich, dasselbe Spiel, dass du da auch diese Schätzung im Vorfeld abgibst. Und habe das jetzt manuell vorzeitig angepasst, um dieses Liquiditätsmanagement im Grunde nicht selber machen zu müssen, ja, weil ich es vom Kopf her einfach einfacher fand, wenn es so ist, wie du beschrieben hast, dass dann im Grunde, wenn dann die Steuererklärung ist, das so Pi mal Daumen, das dann schon passt. Wenn dann nochmal eine Nachzahlung kommt von 5.000 oder so, dann haut mich das jetzt nicht um. Aber wenn ich da irgendwie immer 50 bis 100.000 nebenbei noch irgendwo ablegen muss, dann ja, ist mir das zu nervig.
Ja, also du hast jetzt, glaube ich, zwei interessante Dinge erwähnt. Einmal hast du ja gesagt, ne, dass ich bin angestellt, ne, und ich bin es gewohnt, dass das, was auf meinem Konto landet, schon versteuert ist. Und das ist genau die Schwierigkeit, wenn ich von heute auf morgen plötzlich ein Nebengewerbe habe. Ne? Manchmal schlittert man da ja so rein und hat es gar nicht bewusst geplant und sagt, ey, ich mache mich selbstständig und ich fange erstmal im Nebengewerbe an, ne? Sondern ich war plötzlich halt bei Insta oder wo auch immer erfolgreich und es kommt plötzlich Geld rein. Ne? So, und dann hast du die Schwierigkeit, du bist es bisher gar nicht anders gewohnt. Alles Geld, was auf deinem Konto landet, ist versteuert. Aber plötzlich gibt es halt hier einen Bereich, da landet Geld auf deinem Konto und das hat halt noch keine Versteuerung erlebt. Und deswegen ist es gerade in diesem Bereich extrem schwierig, daran zu denken, ja, dass dieses Geld halt noch nicht versteuert ist. Und der zweite Punkt, den du kurz erwähnt hast, ne, ist natürlich die Abgabe deiner Steuererklärung. Wann ist die denn fällig? Weil hier, und das ist wirklich die große Liquiditätsfalle, also um die geht es in dieser Folge, weil jetzt hast du die Herausforderung, ne? Du hast jetzt vielleicht auch bewusst oder unbewusst diese 0 Euro angegeben gegenüber dem Finanzamt. Das heißt, du versteuerst im Vorfeld nichts. Und jetzt passiert es, dass du jetzt jedes Jahr 10.000 Euro Gewinn machst. Und jetzt kommt die Herausforderung, dass du deine Steuererklärung sehr spät abgibst, ne? Weil deine Steuer für 2022, ja, kannst du, wenn du steuerlich vertreten wirst, am 28.02.2024 abgeben. Ich glaube, das ist jetzt gar nicht mehr aktuell, das ist noch weiter nach hinten verlegt. Aufgrund der Corona-Situation hat man diese Frist nochmal verlängert. Ich glaube, für 2022 sind wir im Mai, aber ich weiß es jetzt gar nicht auswendig. Auf jeden Fall ist das Jahr 22 ja schon komplett in Vergessenheit geraten. Und da kommt ja noch das komplette Jahr 23. Das hast du ja auch schon und du hast hier vielleicht auch 10.000 Gewinn. So, jetzt gibst du also irgendwann Mitte 2024 deine Steuererklärung 22 ab. So, bis der Bescheid kommt. Im Worst Case ist das Jahr 24 auch schon durch. So, dann hat das Finanzamt deine 22er Steuer mit 10.000 Gewinn aus deinem Nebengewerbe veranlagt, mit der Konsequenz, dass du aber 22 die 10.000 Gewinn hast, 23 die 10.000 und 24 10.000 Euro Gewinn. Das heißt, du hättest eigentlich 30.000 Euro Gewinn zu versteuern. Und das macht das Finanzamt. Das Finanzamt geht also hin und sagt, okay, 23 ist vorbei, da kannst du auch nichts mehr ändern, wenn du 10.000 Gewinn gemacht hast. Dann sagt das Finanzamt, hey, hier hast du auch 10.000 Gewinn. Und 24 wäre auch schon vorbei. Du hast also auch hier diese 10.000 Euro Gewinn. Dann musst du auf einen Schlag 30.000 Euro nachversteuern. Und das sind halt dann bei 42%, 4.200 mal 3, ne, da sind wir dann irgendwo bei 13.000, 15.000 Euro noch mit Soli und Kirchensteuer. Da musst du 15.000 Euro bezahlen. Und das entspricht 1,5 Jahre von deinem Gewinn. Dieses Geld hat in der Regel keiner gerade so auf dem Konto liegen. Und das ist die wahnsinnige Liquiditätsfalle, die gerade im Nebengewerbe greift.
Aber das habe ich nicht ganz verstanden. Wenn du die Steuererklärung für 2022 machst und im Jahr 2024 bekommt das Finanzamt diese und dann verlangen sie einmal für Jahr 2022, das habe ich ja, da komme ich ja noch mit, da wollen sie dann die Steuer für haben. Dafür habe ich ja auch meine Steuererklärung gemacht. Aber für 2023 und für 2024 können Sie dann auch sofort die Kohle verlangen. Aber für 2023 habe ich ja noch gar keine Steuererklärung gemacht.
Ja, also das Finanzamt geht hin, du gibst 22 ab. Ne? Jetzt unterstellen wir mal, Ende 24 bekommst du deinen Bescheid. Also das Jahr 24 wäre auch durch. So, 22 steht ja fest, du hast 10.000 Gewinn gemacht. Das Finanzamt geht automatisch hin und sagt, okay, dein 22 Gewinn setzen wir jetzt auch für das Jahr 23 an. Du hast nur eine Chance, das zu ändern, wenn tatsächlich dein Gewinn 23 niedriger ist. Aber jetzt in unserem Beispiel haben wir ja unterstellt, du machst jedes Jahr diese 10.000 Gewinn. Ja, da gibt es nichts dran zu rütteln. Also wenn du deine Steuererklärung 23 machst, dann hast du diese 10.000 Euro Gewinn. So, du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, oh, liebes Finanzamt, 2023 habe ich wieder 0 Euro Gewinn oder ich habe 0 Euro Gewinn. Das Jahr ist ja schon vorbei. Das Finanzamt würde sagen, ja, lieber Maurice, dann zeig mir doch mal deine BWA. Ne, wenn du tatsächlich 0 Euro Gewinn hast, dann brauchst du keine nachträgliche Vorauszahlung für das Jahr 23 machen. Aber du hast ja die 10.000 Euro Gewinn. Ne, also wird das Finanzamt gleich eine nachträgliche Vorauszahlung festsetzen. So heißt dieser Begriff für das Jahr 23. Und für das Jahr 24, jetzt in meinem Beispiel, wäre das auch schon durch. Wenn es nicht durch wäre, dann geht das Finanzamt trotzdem hin und sagt, okay, für das Jahr 24 unterstellen wir erneut 10.000 Euro Gewinn. Das heißt, lieber Maurice, jetzt musst du halt vorausbezahlen. Ja, und 4.200 Euro in unserem Beispiel, da würdest du jetzt halt jedes Vierteljahr noch 1.000 Euro vorausbezahlen müssen. Je nachdem, wie weit du im Jahr 24 bist, musst du das aber in einer Summe bezahlen, weil vielleicht schon 3 Quartale vorbei sind. Das heißt, dann zahlst du halt nicht 1.000 vierteljährlich, sondern dann musst du auf einen Schlag 3.000 Euro bringen und im vierten Quartal im Dezember noch die restlichen 1.000. Und auch hier mein Beispiel, du hast diese 10.000 Gewinn auch im Jahr 24. Dann kannst du nicht dem Finanzamt sagen, nee, liebes Finanzamt, ich habe null. Weil wenn du das tust, ja, und das Finanzamt akzeptierst, weil du irgendwelche Belege vorlegst, dann kriegst du nachher Ärger, wenn du dann die Steuererklärung abgibst und du hast 10.000 Gewinn. Dann hast du das Finanzamt beschissen, bewusst. Ja, und da sind sie halt sehr empfindlich. Und deswegen, ne, das ist die große Falle, weil sehr oft die Steuererklärung natürlich extrem spät abgegeben wird. Und dann sind im Endeffekt 3 Jahre vorbei und du hast 3 Jahre nicht versteuert. Und dann musst du auf einen Schlag 1,5 Jahre Gewinn, in meinem Beispiel, dem Finanzamt bezahlen. Und das hast du in der Regel nicht, dieses Geld.
Und was ist da deine Empfehlung jetzt? Entweder quasi sich selber ein Kontensystem aufzubauen, wo immer 50% im Grunde dann als Steuerrücklage und Kostenrücklage quasi gebildet werden oder einfach gleich diese Vorauszahlung zu machen, weil wenn es jetzt auf meinem Konto liegt, gut, wir haben jetzt, glaube ich, Tagesgeld wieder 0,5%. Bei einer Inflation von, weiß ich, 8% macht das ja aber auch nicht großen Unterschied. Also lieber gleich die Vorauszahlung richtig machen, oder?
Also hier kann die Antwort wieder nur lauten, es kommt drauf an, und zwar halt auf dich, ne? Was hast du für ein Finanzen-Mindset? Es gibt einfach der Typ, der sagt, ja, ich will das weghaben, ne? Also für den empfehlen wir dann auch immer, dann setzt die Vorauszahlung gleich gegenüber dem Finanzamt so an, wie du tatsächlich denkst, ja, dass halt 10.000 Gewinn rauskommt, dann wird es vierteljährlich von deinem Konto abgebucht. Aber es gibt halt auch den Typen, nö, ich will im Finanzamt erstmal gar nichts bezahlen. Dann ist es halt wichtig, dass du es ständig weißt, wie viel Geld du dem Finanzamt noch schuldest. Und dann natürlich auch, wenn du das weißt, dass du dieses Geld dann hast, wenn das Finanzamt morgen kommt. Und das ist halt oftmals die Herausforderung. Du sagst das, ja, ich gebe das Geld erstmal nicht im Finanzamt. Aber du hast es dann im Zweifel auch nicht, wenn das Finanzamt kommt, obwohl du es weißt. Also wir informieren da immer, dass du es weißt. Aber letztendlich ist es natürlich auch nicht, liegt es nicht in unserer Hand, dass du das Geld irgendwo hast. Ja, also wenn du jetzt natürlich Alibaba kaufst und die Alibaba geht wirklich in die Grütze, dann hast du morgen das Geld dafür nicht. Oder auch andere Dinge kaufst. Ja, aber ich bin der Typ, ja, ich habe es dann auf dem Rücklagenkonto. Und ich verwende vielleicht auch das Geld, aber dann nur in gewissen Risiken, dass ich nicht damit rechne, dass es plötzlich nur noch die Hälfte wert ist. Das ist aber halt dann wirklich Finanzen-Mindset. Und das fällt halt dem einen oder anderen extrem schwer. Aber das wäre meine Empfehlung, ne? Sich auch mit dem Nebengewerbe, dann spätestens dann muss ich mich auch um meine Finanzen kümmern, wenn ich es vorher noch nicht gemacht habe. Und dann gehört sowas wie Finanzamt dazu.
Also insgesamt unterschätze die Steuer von deinem Nebengewerbe nicht. Hier der Hinweis in der Folge. Und gibt es noch andere Fälle?
Also eine andere Falle oder beziehungsweise, ne, also um nochmal auf diese 10.000 Euro zu kommen. Es gibt natürlich Konstellationen, wo du Nebengewerbe anfängst, wo du 10.000 Euro Gewinn machen kannst, ohne dass Steuer verursacht wird. Vielleicht bist du Student, ja, und du hast als Student keine anderen Einkünfte, sondern du hast im Prinzip Nebengewerbe, wäre dann auch falsch vom Begriff, aber du bist halt gewerblich tätig nebenher zu deinem Studium. Dann kannst du 10.000 Gewinne haben, die sind dann tatsächlich nicht zu versteuern. Das liegt aber daran, dass halt du in deinen Gesamteinkünften ja so niedrig bist, dass du unter dem Grundfreibetrag liegst. Ne? Also auch das nur nochmal der Vollständigkeit, das geht. Aber in vielen Fällen ist ja das Nebengewerbe typisch zu deiner Angestelltentätigkeit und dann bin ich halt gleich im Steuersatz. Und ein Rat, den wir immer haben, ist, mach einfach anfangs 30% deiner Einnahmen auf die Seite. Also diese Größe, damit kommst du immer klar, weil ich ja nichts sage vom Gewinn, weil den weißt du ja am Anfang vielleicht wirklich nicht, weil du nicht weißt, welche Ausgaben darf ich alle ansetzen. Aber deine Einnahmen, die bekommst du aufs Konto. Und wenn du halt 15.000 Euro Einnahmen auf dein Konto bekommst, dann leg 30% auf die Seite. Ja, und wenn du dann nachher 10.000 Gewinn hast, dann bist du mit 30% auf 15.000 auf der sicheren Seite. Ja, das ist immer so eine Größenordnung, die auch sehr einfach ist. Da muss ich nicht großartig rechnen und hin und her, sondern einfach 30% von allem Geld, was reinkommt.
Und zu den Fallen?
Eine andere Falle, die kommt dann, wenn dein Nebengewerbe zu erfolgreich wird. Also, ich sag mal, zu erfolgreich gibt es ja letztendlich nicht. Aber auch hier gibt es eine große, es ist keine Steuerfalle, das ist wirklich eine Liquiditätsfalle, weil es nichts mit der Steuer zu tun hat. Hier haben wir die schöne Sozialversicherung. Wenn dein Nebengewerbe mit der Zeit so erfolgreich wird, dass es plötzlich, es ist immer noch ein Nebengewerbe, hier müssen wir wieder begrifflich aufpassen. Du bist angestellt und hast ein Nebengewerbe. Aber das Einkommen und die Arbeitszeit, die du in dein Nebengewerbe investierst, ist höher als in deiner Angestellten-Tätigkeit. Und dann haben wir begrifflich in der Sozialversicherung, sagt die Krankenkasse, oh, lieber Maurice, du bist ja hauptberuflich in deinem Nebengewerbe tätig. Ja, also aufpassen hier die Begriffe. Du bist immer noch im Nebengewerbe, aber dein Nebengewerbe ist plötzlich hauptberuflich, nicht mehr nebenberuflich. Und dann passiert das Schlimme, dass die Einkünfte, der Gewinn aus deinem Nebengewerbe, der vollen Krankenversicherung unterwerfen werden muss. Und das hat natürlich auch, wenn ich jetzt nur mit 15% voller Beitragssatz rechne, mittlerweile sind wir im Schnitt ja auch höher als 15%, dann musst du 15% jedes Jahr auf deinen Gewinn an die Krankenkasse bezahlen. Und das tut natürlich doppelt weh, weil von diesem Geld hast du auch nichts. Ja? Krankenversicherung, ja, du bist nicht krank und du zahlst es nach. Ja, also nur weil du mehr an die Krankenversicherung bezahlst, kriegst du nicht eine bessere Vorsorge oder wirst anders behandelt. Ja, und auch hier, das geht rückwirkend. Ja, wenn die Krankenkasse kommt und feststellt, lieber Maurice, du warst hier hauptberuflich tätig, dann musst du das voll noch der Krankenkasse unterwerfen. Da gibt es dann, ne, ist nicht ganz so einfach, wenn du sowieso über der Beitragsbemessungsgrenze bist in deiner Angestellten-Tätigkeit. Ja, das heißt, ich weiß nicht aktuell die Grenze, aber jetzt sage ich mal, du würdest 100.000 sowieso der gesetzlichen Krankenversicherung, wir reden auch nur von der gesetzlichen Krankenversicherung, dann kommt da nichts mehr hinzu, weil mehr als die Beitragsbemessungsgrenze musst du nicht bezahlen. Aber oft ist ja auch Nebengewerbe nur möglich, wenn ich sowieso im Hauptjob auch nicht ganz so viel verdiene und vielleicht auch keine 40 Stunden die Woche arbeite. Das heißt, ich habe vielleicht in meinem Hauptjob nur 40.000 Bruttogehalt. Dann kommt der Gewinn von 10.000 Euro oder 20.000 Euro voll dazu. Und ich muss diese 20.000 Euro nicht nur der Steuer unterwerfen, sondern auch noch 15% an die Krankenkasse abführen. Ja, also ganz, ganz wichtig, diesen Faktor. Und hauptberuflich, die Krankenkasse geht hin, ist das, wofür du mehr Zeit investierst. Also es geht nicht darum, wie viel Geld du verdienst. Also in meinem Beispiel 40.000 Angestellten-Tätigkeit und 20.000 Gewinn in deinem Nebengewerbe, dann kann dein Nebengewerbe hauptberuflich sein, weil du vielleicht in der Woche 40 Stunden investierst und du in deinem Job nur 20 Stunden in der Woche angestellt bist.
Mhm. Aber das Nebengewerbe, das sagt ja schon nicht, dass es hauptberuflich ist eigentlich vom Begriff, ne?
Ja, das ist die Schwierigkeit. Deswegen haben das ganz viele überhaupt nicht auf dem Schirm. Und du fängst einfach an und plötzlich wird der Umfang immer größer. Das heißt nicht, dass der Gewinn explodiert, aber der Aufwand, den du in dein Nebengewerbe steckst, wird immer größer und plötzlich hast du viel, viel mehr Zeit investiert in deinem Nebengewerbe als in deiner Angestellten-Tätigkeit. Jetzt hast du noch den Vorteil, dass die Krankenkasse muss es auch erstmal dir darlegen können, dass du hier mehr Zeit investierst als in deinen Angestellten-Job. Aber da geht es nachher um Dokumentation. Ne? Und es gibt halt manche Berufsfelder, da kannst du nicht ein Nebengewerbe machen mit einer, ich sag mal, mit 10 Stunden in der Woche und einem gewissen Umsatz, sondern da musst du halt Zeit investieren. Aber das ist dann nachher ein Streitpunkt mit der Krankenkasse, wo du natürlich auch nochmal Chancen hast, dass du da rauskommst. Weil ist es nebenberuflich, musst du es nicht der Krankenversicherung unterwerfen. Naja. Aber allein dieses nebenberuflich, hauptberuflich entscheidet das. Du könntest auch nebenberuflich tätig sein und du machst 100.000 Gewinn mit deiner Nebentätigkeit. Und in deinem Job machst du nur 40.000. Trotzdem ist es nebenberuflich, weil du vielleicht halt irgendein cooles Geschäft vermittelt hast, wo du eine riesen Provision bekommst. Aber das ist kein Hauptberuf, ne? Unabhängig von der Höhe des Gewinns. Weil du hast vielleicht dafür nur 10 Stunden im Jahr investiert und dafür bekommst du 100.000 Prämie. Ja, dann hast du halt ein cooles Nebengewerbe, nebenberuflich tätig, musst du nicht der Krankenversicherung unterwerfen.
Das heißt, wir haben am Ende zwei große Steuer- bzw. Liquiditätsfallen oder kommt noch eine weitere Falle?
Das sind die zwei Fallen, die ich auf jeden Fall, wenn ich ein Nebengewerbe beginne, immer im Auge behalten sollte. Die Steuer immer sofort, ja, weil die wird ja sofort Thema. Und bei der Krankenversicherung, ich muss es einfach wissen. Ja, also die Voraussetzung ist ja schon mal, dass du gesetzlich krankenversichert bist. Bist du privat versichert, dann bist du da raus, weil da zahlst du nie auf deine Einkünfte, sondern nach Tarif. Aber bist du gesetzlich versichert und verdienst auch in deiner Angestellten-Tätigkeit nicht zu viel Geld, auch diesen Punkt immer auf dem Schirm zu haben. Weil die große Gefahr ist immer, wenn das nachträglich kommt. Das Sozialgericht kann, glaube ich, 4 Jahre zurück. Ja, und wenn du 4 Jahre deinen Gewinn der Krankenversicherung unterwerfen musst, dann bist du pleite. Ja, weil das kostet dich richtig Geld. Obwohl du deine Steuern vielleicht bezahlt hast. Ne? Deswegen für alle, die ein Nebengewerbe anfangen, diese 2 Punkte immer im Kopf haben.
Und das war dein Zaster-Fazit?
Ansonsten kann ich Nebengewerbe in vielen Fällen uneingeschränkt empfehlen, weil es natürlich für viele auch wichtig ist, eine Sicherheit noch zu haben. Ich habe noch die Sicherheit des Angestelltenjobs und kann mich halt dann im Nebengewerbe einfach mal probieren. Wobei ich immer der Meinung bin, ja, Nebengewerbe, das ist wie Kleingewerbe. Du machst dich natürlich von vornherein klein. Trotzdem ist es für viele ein Start nachher tatsächlich in die komplette Selbstständigkeit, weil sie sehen, hey, cool, das funktioniert. Und stecke ich jetzt noch mehr Zeit und meine ganze Energie da rein, dann funktioniert es ja noch besser. Dann bin ich diesen Klotz der Angestellten-Tätigkeit weg. Deswegen ist die nebengewerbliche Tätigkeit immer zu empfehlen. Und da auch ganz wichtig zum Schluss, tu das nicht in einer GmbH, sondern da fangen wir ganz normal als Privatperson, als Einzelunternehmen an. Weil wenn du es nachher wieder beendest, dann hast du mit der GmbH nur Ärger. Mit der Einzelfirma, die hast du sehr schnell wieder beendet.
Cool. Johannes, dann besten Dank für die heutige Folge und wie immer an euch die Bitte, eine Bewertung abzugeben bei Podcast, bei Apple Podcasts oder bei Spotify ist das möglich. Ansonsten auch der Hinweis, uns beiden zu folgen bei Instagram. Johannes unter seinem Künstlernamen hier, Zacharias Zaster. Und mir könnt ihr folgen unter bei Instagram mw-maurice-borg. Und ansonsten bis nächste Woche.
Ja, vielen Dank und bis nächste Woche. Ciao.
Tschö.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.